und Lehren von Dämonen an so vielen Ecken und Enden. Nur weil wir die Klarheit und die Reinheit und die Heiligkeit und die Überragenheit Gottes gar nicht sehen, sind wir bereit, diesen ganzen Müll zu akzeptieren und zu schlucken. In einer ganz normalen pfingstlich-charismatischen Gemeinde, ein Blick auf den Büchertisch und es gibt eigentlich nur eine logische Erklärung. Gott muss Persönlichkeitsspaltung haben. Er hat über ein Thema völlig entgegengesetzte Meinungen. Weil alle Autoren haben ja im Auftrag Gottes geschrieben. Aber wenn sie im Auftrag Gottes geschrieben haben, dann wie können sie etwas schreiben, was sich total widerspricht? Gott hat nicht zwei oder drei Meinungen über irgendein Thema. Gott hat nur eine Meinung. Und obendrein hat er versprochen, diese Meinung wird er nie ändern. Und heute wird Zeug geglaubt, wenn du Bücher liest. Und ich lese sehr viele Bücher, die 100, 200 und noch mehr Jahre alt sind. Ein erheblicher Teil von dem, was heute geglaubt wird, hätte vor 200 Jahren niemand geglaubt. Das Verständnis von Nachfolge, das Verständnis von sich Gott übereignen und den Willen Gottes ausleben, das Verständnis ist so anders, noch 100 Jahre zurück, 200 Jahre zurück. Ich lese ein Buch von einem Mann, Spurgeon nennt ihn den führenden Theologen Englands, John Owen von den Puritanern, 1600 und ein bisschen. Da kann ich auf jeder Seite mich bekehren. Verstehst du, ich lese eine halbe Seite und dann mache ich zu und sage, oh Gott, und habe was zu beten. Und habe Entscheidungen zu treffen und habe mich auszustrecken nach Gott. Und sage, Gott, rette mich von meiner Oberflächlichkeit. Rette mich von meiner Harmlosigkeit. Rette mich von meiner großen, überaus großzügigen Bereitschaft, auf mein Fleisch Rücksicht zu nehmen. Rette mich davon. Kennst du solche Gebete? Wenn nicht, dann liest du die falschen Bücher. Ich bin okay, du bist okay. Ja, klasse. Aber das ist nichts anderes als Psychokram. Das hat mit Evangelium überhaupt nichts mehr zu tun. Sie wenden sich zu menschlichen Fabeln, zu menschlichen Erdichtungen. Gehen wir zu Daniel. Daniel Kapitel 11. Nun, ich nehme diesen, oder sagen wir mal, dieser Satz, der jetzt hier gleich kommt, diesem Satz liegt ein Prinzip zugrunde, das gilt auch für uns. Dieser Satz hier bezieht sich auf das Volk der Juden unter der Zeit des Antichristen, aber es ist ein Prinzip drin, das auch für uns genauso schon wirksam ist und in Aktion ist. Und diejenigen, Daniel 11, 32, diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, das ist der Antichrist, durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Hier siehst du das, was ich vorhin schon ein bisschen angefangen habe zu betonen. Um verführt zu werden zum Abfall, muss ich mich qualifizieren. Diese Leute, die verführt werden, haben sich qualifiziert, indem sie zuvor den Bund verlassen haben. Sie haben sich am Bund schuldig gemacht. Und dadurch bekommt der Feind, der religiöse Geist, durch den Antichristen Raum und Gelegenheit, sie zu verführen. Sie werden nicht verführt, weil der religiöse Geist sich so kunstvoll tarnt, dass ihn keiner entdecken kann. Sondern sie werden verführt, weil sie sich darauf vorbereitet haben. Weil sie zuvor den Bund verlassen haben. Und dass das ein gültiges Prinzip ist, das zeige ich dir noch aus dem Neuen Testament, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und hier ist auch von dem Dienst oder dem Wirken des Antichristen die Rede, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit, Vers 9, gemäß der Wirksamkeit Satans erfolgt, mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge. Machttat, Zeichen und Wunder der Lüge. der von mir sehr ernst genommene und geschätzte Bibellehrer Derek Prinz, hat einmal gesagt, die charismatische Bewegung ist geradezu prädestiniert, auf die Verführung des Antichristen hineinzufallen. Erstens, weil sie süchtig ist nach Wundern und alles Übernatürliche willig akzeptiert, ohne zu prüfen. Zweitens, weil sie die Bibel nicht kennt. Und drittens, weil sie Ausschau halten nach dem großen Führer. Denk mal darüber nach. Drei Merkmale, die uns sehr, sehr verwundbar machen. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Der erste Schritt ist, sie nehmen die Liebe zur Wahrheit nicht an. Und weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, das ist eines der kostbarsten Geschenke Gottes, Liebe zur Wahrheit. Das haben wir alle von Natur aus nicht. Weil wir Kinder der Finsternis waren, weil wir gelernt haben, uns zu täuschen, uns zu betrügen und andere hinters Licht zu führen. Und das haben wir jahrzehntelang fleißig eingeübt. Und was Schreckendes, etwas Bedrohliches, weil es uns enttarnt, weil es uns bloßstellt, weil es uns demütigt. Aber Gott sagt, Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei. Ich kann mich heute noch an diesen Stress erinnern aus meinen Drogenzeiten, obwohl das sehr lange her ist. Ich lebte in diesem Gefühl, irgendwann wird mein ganzes Lebensgebäude zusammenbrechen. Das ist alles auf Lüge gebaut und irgendwann wird das alles zusammenbrechen. Und das ist kein tolles Gefühl, wenn du morgens aufwachst und denkst, es ist alles so irgendwie wackelig und heute oder morgen oder übermorgen wird das ganze Lebensgebäude zusammenbrechen. Und so war es. Aber es brach zusammen, als Christus reinkam in mein Leben. Und ich bin froh, dass es zusammengebrochen ist. Jesus sagt, wer Gutes tut, kommt zum Licht. Wer Böses tut, hasst das Licht. Und er will nicht zum Licht, weil im Licht kommen all die Dinge hervor und werden offenbar. Aber wie schön ist das, wenn die Lüge aufhört und der Zwang, sich was vorzumachen und der Zwang, den anderen was vorzumachen, wenn das zu Ende geht und wir nicht leben in der Hoffnung, dass das Bild, das wir anderen vorgemacht haben, irgendwann enttarnt wird, sondern wir sind, wer wir sind und wir sind angenommen in Gott mit all den Dingen, die dann noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Und wir leben aus der Annahme Gottes heraus und müssen nicht etwas vorspielen, was wir nicht sind. Was für eine Entlastung. Wie wunderbar ist das. Wenn dieser Stress von uns abfällt, etwas vorspielen zu müssen. Ananias und Sapphira, Apostelgeschichte 8, sie lebten unter diesem Stress. Wir wollen, dass die Leute von uns noch heiliger denken, als wir schon sind. Wir wollen, dass sie eine ganz hohe Meinung von uns haben. Wir wollen, dass sie denken, wir geben alles. Wir sind die absolut super Radikalen. Wir legen alles hin für Christus. Wir haben alles losgelassen. Aber das war eine Zeit, wo ein sehr hohes Maß der Herrlichkeit Gottes war. Und sie belogen den Heiligen Geist, indem sie so taten, als hätten sie alles gegeben. Und sie wurden gerichtet. Warum passiert das heute nicht in unserer Gemeinde? Warum fallen da Leute normalerweise nicht tot um? Sind da keine, die den Heiligen Geist belügen? Oh doch. Der Grund ist, das Maß der Herrlichkeit ist weitaus niedriger als damals. Je höher das Maß der Herrlichkeit ist, umso drastischer und augenblicklicher ist das Gericht Gottes auf Sünde in der Gemeinde, auf fortgesetzte, vorsätzliche Sünde. Das ist, was viele nicht verstehen, was viele auch nicht wahrhaben wollen, was viele nicht auf dem Schirm haben, wenn sie beten, Herr, komm in unsere Gemeinde. Sie wissen gar nicht, was das bedeutet. Gott in seiner Güte sagt, ich kann nicht kommen, wenn ich käme, kaum einer würde überleben. Und wir haben so romantische Vorstellungen über Erweckung, ihr Lieben. Erweckung ist eine brutale Sache. Es ist eine radikale Angelegenheit, wo Gott kommt und wo alles Falsche und Getünchte und Gemachte und Fabrizierte und Menschenwerk, das wird alles offenbar. Und wenn wir das überleben, dann nur in einer Position auf dem Boden und wir sagen, oh Gott, vergib, hilf, erlös uns, hol uns raus aus diesem Zeug. Aber diese Ideen oder diese Sichtweise von Erweckung ist nicht populär. Obwohl, wer sich mit Erweckung beschäftigt hat, weiß, jede Erweckung hat damit begonnen, dass Menschen vor Gott zusammenbrachen. Jede Erweckung. Aber heute wird der Traum geträumt, wir beten für Erweckung, das heißt, aus 100 Leute werden 500 Leute und aus 500 Leute werden 5000 Leute und wir gehen vorwärts und Sieg und überwinden und so weiter, ihr Lieben. Zeige mir in der Kirchengeschichte eine Erweckung, ein tiefgreifendes Werk des Heiligen Geistes, was ohne Zerbruch zustande gekommen ist. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist eine der Mythen, das ist eine der Fabeln der menschlichen Erfindungen, die kursieren. Und das wird wie die berühmte Mohrrübe am Stock den Leuten vorgehalten. Und dann rennen sie hinterher wie die Esel und denken, wenn wir nur kräftig rennen, wir müssen das doch mal irgendwann erreichen. Vielleicht ist das in der Schweiz alles ganz anders. Dann gebe ich euch Gebetsanliegen für Deutschland. Gott selbst gibt Liebe zur Wahrheit. Und was wir tun sollen, ist Liebe zur Wahrheit annehmen. Nicht in uns haben. Wir haben das nicht in uns. Aber er schenkt es uns. Und wie wenige haben dieses Geschenk geschätzt und haben gesagt, Herr, ich danke dir, dass du mir das anbietest und ich brauche das. Dass meine ganze Sichtweise, meine Fühlweise, meine Denkweise über Wahrheit sich ändert und dass ich begreife, ich brauche Wahrheit in meinem Leben. Sende dein Licht und deine Wahrheit, Psalm 43. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Die einzige Art und Weise, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist, dass sein Licht kommt und wir sein Licht zulassen in uns. Das ist die einzige Art und Weise. Niemals hat es einen anderen Weg gegeben, niemals. Und es wird keinen anderen geben. Und Gläubige, die Liebe zur Wahrheit nicht schätzen und begreifen, dass es ein Kost, werden genau so verführt werden wie die Welt. Und Paulus lehrt, bevor der Antichrist kommt, kommt der große Abfall. Schon mal gelesen? Vor dem Antichristen kommt der große Abfall. Und ich sage dir eins. Der große Abfall hat schon begonnen. Wir sind schon ein Stück weit hinein. Es wird noch wesentlich dramatischer werden, aber wir sind schon ein ganzes Stück weit hineingekommen. Die Zeit des großen Abfalls. Und das bedeutet nicht, dass Menschen sagen, du, mit Glauben will ich nichts mehr zu tun haben. Ich kehre dem jetzt den Rücken, ich habe das auch probiert, das hat nicht funktioniert. Der große Abfall ist etwas ganz, ganz anderes. Menschen erfinden neue Maßstäbe, eine neue Art und Weise, wie man jetzt seinen Glauben auslebt. Diese Leute werden nicht wieder unreligiös oder am Glauben nicht interessiert, sondern der große Abfall sorgt dafür, dass die Hure formiert wird. Dass die Hure, das ist eine religiöse Körperschaft von Menschen, die hochgläubig sind, aber ohne Christus und ohne Kreuz und ohne Wahrheit. Das sind die Merkmale. Ohne Christus, ohne das Kreuz, ohne Wahrheit, aber extrem gläubig. Und die Hure fängt an, sich zu formieren. Und ich empfinde, dass wir in Deutschland, wie viele Male, ein Stückchen weiter sind als ihr. Und da ist schon mehr von der Hure zu sehen. Und ich könnte euch Dinge erzählen, was in unserem Land passiert und wie geistliche Hurerei betrieben wird. Du würdest es nicht glauben. Du würdest es nicht glauben. Es passieren Dinge, wenn das jemand vor 15 Jahren prophezeit hätte, dass das kommen würde, dass führende Männer des Heiligen Geistes sich anbiedern an religiöse Körperschaften und Strukturen, die schon seit langem das Wort Gottes, das heilige Wort Gottes mit Füßen treten und sich anbiedern, sich versöhnen, Liebesbündnisse schließen und die große Einheit bauen. Du würdest es nicht glauben. Aber ihr werdet nicht verschont werden von diesem Trend. Er wird hier auch ankommen. Vielleicht ist er zu einem Teil schon da. Ich habe keinerlei Informationen über eure Situation. Aber es kommt der große Abfall. Und das sind Gläubige. Und die ändern die Definition. Die ändern die Vorstellung, was es bedeutet, Christ zu sein. Vor wenigen Jahren. Ein weltweit anerkannter Mann Gottes, eine prophetische Stimme, hat verkündigt im Internet, du kannst das lesen, auf Deutsch und in seiner Sprache, der verstorbene Papst ist ein großer Mann Gottes gewesen und er liebte den Heiligen Geist. Und klammerte sich an das Kreuz. Mir kommen die Tränen. Meine Vorstellung von einem Mann Gottes, der den Heiligen Geist liebt, ist jemand, der das Wort Gottes über alles liebt. Man kann nicht den Heiligen Geist lieben und das Wort Gottes mit Füßen treten. Das ist völlig unmöglich. Wenn jemand mir sagt, er liebt den Heiligen Geist und gleichzeitig tritt er das Wort Gottes mit Füßen, dann weiß ich, er ist völlig verblendet. Und er hat eine wunderbare Meinung über sich, aber das hat mit geistlicher Realität nichts zu tun. So wie Paulus zu Titus sagt, das sind Leute, die geben vor, Gott zu kennen, aber verleugnen ihn mit ihren Werken. Die Werke beweisen, dass sie in einer Illusion sind. Die Werke zeigen, dass das alles eine Selbsttäuschung ist. Es gibt keine Liebe zum Heiligen Geist, ohne das Wort Gottes als obersten, unveränderlichen, ewigen, absoluten Maßstab anzuerkennen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also wird eine neue Definition geschaffen. Jahrhundertelang war das in echter christlicher Literatur war das völlig klar. Was ist ein Mann Gottes? Ein Mann Gottes ist jemand, der ausgeliefert ist an Gott und der sich danach ausstreckt, nach der Wahrheit zu leben. Jetzt kann man Mann Gottes sein und die Wahrheit mit Füßen treten. Das ist ein Signal, in welchem Abfall wir leben. Und soweit ich mich erinnern kann, nirgendwo habe ich einen Protest gehört von anderen Männern Gottes. Nirgendwo habe ich gelesen, das ist eine Dreistigkeit, eine Frechheit, eine Ungeheuerlichkeit und wir verwahren uns gegen diesen Quatsch. Und wir beharren auf den uralten Prinzipien des Wortes Gottes. Johannes sagt, wer Sünde tut und sagt, er liebt Gott, er ist Enttäuschung. Er ist Enttäuschung. Ich bin nicht antikatholisch, ich bin pro-christlich, pro-Christus. Aber ich kann das nicht ertragen, wenn die Wahrheit so verbogen wird und wenn gelogen wird und den Leuten etwas als Ideal hingestellt wird, was völlig verabscheuungswürdig ist. Kein Mann Gottes, der Gott wirklich liebt, wird die Dreistigkeit besitzen zu sagen, ich bin das Haupt der Kirche. Kein Mann Gottes. Weil Christus ist das Haupt und niemand sonst. Christus alleine ist das Haupt. Und wenn irgendeiner sich an seine Stelle setzt, dann welcher Geist? Amen. Und ich habe herausgefunden, dass das sehr unpopulär ist, in Leiterkreisen solche Dinge zu sagen. Sehr unpopulär ist. Weil wir doch jetzt so in die Einheit hineingehen. Und weil wir uns alle so wunderbar verstehen. Natürlich wissen wir, dass da manches nicht richtig ist und dass da Götzendienst ist. Aber das wollen wir doch jetzt nicht. Wir wollen doch jetzt nicht das Trennende betonen. So höre ich die Ratschläge von vielen geistlichen Leitern. Du kannst so denken, aber sag das doch bitte nicht. Das stört hier alles. Aber ich bin nicht geneigt, auf solche Weisheit zu hören, weil sie nicht aus dem Heiligen Geist kommt. Paulus sagt zu Timotheus, steh zum Wort, zu gelegener und zu ungelegener Zeit, auch im Pastorentreffen. Steh zum Wort. Leide, weil du wirst sehen, wie die Reaktionen sind. Du in deinem Umfeld, steh zum Wort Gottes über Homosexualität, über Sex vor der Ehe und außerhalb der Ehe. Steh zum Wort. Und dann verstehst du, warum Paulus sagt, leide. Ertrage Leid. Zieh die Fahne hoch für die Wahrheit. Und dann wirst du erkennen, Wahrheit kostet ihren Preis. Und wir müssen eine solche Hingabe, eine solche Liebe zu Christus bekommen, dass wir ihn mehr lieben als unsere Bequemlichkeit, als unser eigenes schönes Leben, mehr als unser Leben. Es ist nicht das Entscheidende, dass wir das heute nicht haben, diese Hingabe. Aber wir müssen begreifen, um durch diese Endzeitwirren und diese ganzen Dinge, die da auf uns zukommen, heile durchzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir ganz nah am Herrn sind und der Herr bei uns ist und er leitet uns. Und er schützt uns und er gibt uns Weisheit. Und wir folgen seiner Weisheit. Ob uns das den Kopf kostet, ob uns das unseren Job kostet, ob uns das irgendetwas kostet, das spielt keine Rolle. Vor einigen Wochen habe ich ein Seminar gemacht und habe auch diese Thematik dort angesprochen, Hure, Braut. Und eine Frau hinterher schrieb mir und sagt, das hat sie so getroffen. Sie ist angestellt in einem Kindergarten, in der Kirche. Und sie hat verstanden, ich kann nicht Jesus nachfolgen. Und etwas, was ein Gräuel ist für Gott, diese Babybesprenkelung, wo eine ganze Lüge dahinter ist, wo denen beigebracht wird, du bist jetzt Kind Gottes, du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Sie kann nicht die Lüge decken. Sie muss sich taufen lassen und sie muss aus einer Gemeinschaft, die sich christlich nennt, aber das Wort Gottes mit Füßen tritt, austreten. Und sie weiß ganz genau, wenn sie das tut, ist sie ihren Job los. Weil diesen Job kann sie nur haben, wenn sie Mitglied dieser betreffenden Kirche ist. Aber das Wort hat sie getroffen. Und sie hat das Gebet gebetet am Ende des Seminars. Herr, hier ist mein Herz. Hilf mir, dich mehr zu lieben als mein bequemes Leben. Hilf mir, auch dann dich zu lieben, wenn es mich Nachteile kostet. Das haben wir am Ende gebetet. Und das hat sie mitgebetet. Und Gott hat ihr gezeigt, sie muss aus dieser Lüge heraus. Und jetzt verliert sie ihren Job. Aber sie hat das nicht mit Klagen mir am Telefon erzählt. Weißt du, was passiert ist? Dein Seminar, jetzt ist alles vorbei. Sondern sie hat gesagt, ich weiß, dass ich Gott gefalle. Ich kann das buchstäblich sehen, das Angesicht Gottes leuchtet über mir. Er freut sich, dass ich hier klare Sache mache. Er freut sich, dass ich rauskomme aus dieser falschen Anpassung, dass ich für Wahrheit stehe. Und er wird mich versorgen und er wird mich segnen. Halleluja. Das ist, was es braucht. So eine Wertschätzung, so eine Achtung für Gott. So eine Hingabe an ihn, dass wir sagen, wir lieben dich über alles und wir folgen dir nach. Ist das nicht die Gesinnung der Täufer gewesen? Hast du ein bisschen gelesen über die Täufer? Ich habe die Bücher gelesen, einen Film gesehen. So ergreifend. So eine Liebe, so eine Klarheit, so eine Geradlinigkeit. Die hatten den ganzen Staat gegen sich und dann hatten sie die ganze religiöse Fraktion gegen sich. Aber sie haben gesagt, lieber sterben wir, als dass wir davon wieder lassen. Und viele sind gestorben. Aber die Wahrheit kann niemand umbringen. Die Wahrheit kann niemand auslöschen. Und je mehr Leute leiden für die Wahrheit, umso mehr Kraft bekommt die Wahrheit. Und das müssen wir wieder begreifen. Und wenn die Wahrheit noch einmal hell strahlen soll im Land, dann müssen wir da, wo wir heute sind, im Kleinen, im Privaten, anfangen, so zur Wahrheit zu stehen, dass wir für die Wahrheit einen Preis bezahlen. Dadurch kriegt die Wahrheit Kraft zu leuchten im Land. Nicht durch Vereinigungskomitees und Konferenzen und Papiere, die wir unterschreiben und einigen uns auf den größten, auf den kleinsten Nenner und machen da irgendwelche Feiern. Ich finde das sowieso irgendwie ein bisschen komisch, dass die, die damals die Feinde der Täufer waren und ihre Meinung über Taufe immer noch nicht geändert haben, sie feiern jetzt das Jahr der Täufer und sie versöhnen sich mit den Nachkommen der Täufer, ohne aufgehört zu haben, an der Lüge festzuhalten. Was für eine Feier, was für eine Versöhnung, was für ein Neuanfang ist denn das? Wenn ich begreife, wir sind schuldig als Kirche, indem wir der Lüge geglaubt haben und wir haben so viel Not gebracht, dann reicht es nicht aus, ein paar Feiern zu machen. Dann müssen wir unsere Theologie über Bord schmeißen und müssen zurückkommen zum Wort Gottes. Was sind denn das für Feiern? Was wird denn da gefeiert? Hallo, das ist meine persönliche Meinung als Außenseiter. Ich verstehe von dem Ganzen nichts. Bei uns ist man noch nicht so weit, dass man überhaupt anerkennt, dass da ein Luther sich vergangen hat an Schwenkfeld, an den Zwickauer Propheten. Darüber redet überhaupt keiner. Wir sind noch weiter zurück als er in diesem Punkt. Wenn die Wahrheit leuchtet, wenn wir sehen, wir können Wahrheit nicht trennen von der Person Christi. Christus zu lieben heißt, sein Wort zu ehren. Alles andere ist menschengemachte Religion aus Feigheit. Mensch, warum sagt er bei solchen guten Sätzen nicht Amen? Ich fand den richtig stark, den Satz. Menschengemachte Religion aus Feigheit. Nichts weiter. Es ist doch erbärmlich. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und er wird wachen über seinem Wort. Und die Wahrheit wird wieder hell strahlen und wird Menschen überführen. Und die Sünder werden erkennen, wer die wahren Nachfolger des Herrn sind. Sie werden das sehen. Sind wir überhaupt zu Daniel gekommen? Haben wir das gelesen? Da heißt es dann nämlich im nächsten Vers, das habe ich gar nicht vorgelesen. Die Gott kennen, werden sich stark erweisen und sie werden die vielen unterweisen. Es wird eine Ernte kommen. Ich habe nicht Zeit, das jetzt zu zeigen aus dem Wort Gottes, aber am Ende der Tage ist die Ernte. Lies Offenbarung, da siehst du das. Eine riesige Schar von Menschen. Und sie kommen alle aus der Trübsal. Das ist nicht die Kirchengeschichte. Das sind nicht die geretteten Seelen aus der Kirchengeschichte. Das sind nur die Geretteten aus der Offenbarung. Aus der Zeit, des, was wir nennen, die große Trübsal. Eine Schar, die niemand zählen kann. So, es wird eine Ernte geben. Und was Gott im Moment tut, ist, er ruft und sagt, willst du Erntearbeiter sein? Willst du dich auf die Seite Christi stellen? Willst du lernen, ein Leben ohne Verrat und ohne Kompromisse zu führen? Und die, die Gott kennenlernen, werden sich stark erweisen, nicht nur der Verführung zu widerstehen und selber zu überleben, sondern sie werden eine Stärke bekommen, die Ernte dann zu Jüngern zu machen. Gott wird dafür sorgen, dass die Ernte, die dann eingebracht wird, nicht in die Hände von korrupten Kirchenpolitikern kommt. Das kannst du mir glauben. Gott wird dafür sorgen, dass diese Neubekehrten wissen, wer sind die, die aus reinem Herzen Christus lieben. Und wer sind die, die eine menschengemachte Religion haben, um vom Staat anerkannt zu werden, um von den Medien geschont zu werden, um nicht als Sekte anerkannt zu werden? Die Neubekehrten werden den Unterschied zwischen einer Religion in Pomp und Braus und mit Macht und all diesen Dingen, die Hure sein wird, zu unterscheiden von wahrer Hingabe an Christus. Sie werden das erkennen. Und sie werden dorthin gehen und Unterweisung holen, wo sie gutes Futter bekommen. Die Gott kennen, werden sich stark erweisen. Und sie werden die vielen unterweisen. Sie werden die vielen unterweisen. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, wo Gott uns einlädt, einen Check zu machen. Zu sehen, wo ist unser Herz? Zu sehen, versuchen wir, das Reich Gottes mit menschlicher Weisheit zu bauen und uns zu überführen, dass menschliche Weisheit niemals vom Himmel gesegnet wird und wir heilig einseitig werden und sagen, wir brauchen nichts anderes als das Wort Gottes. Und Gott wird in übernatürlicher Weise sein Wort bestätigen. Es wird kommen, ihr Lieben. Der Tag wird kommen, wo Gott vom Himmel Zeugnis gibt, wie damals Jesus. Der Vorhang ging auf und der Vater sagt, das ist mein lieber Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Und die zweite Botschaft war, mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und Christus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Christus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die Gemeinde wird einen Zustand bekommen, die Brautgemeinde, dass sie sagen kann, wer uns sieht, sieht Christus. Wer uns sieht, sieht Christus. In aller Bescheidenheit, in aller Wahrhaftigkeit. Nicht wer unseren Leiter sieht, unseren Superprediger, sondern uns, wir alle zusammen. Wir sind der Leib Christi. Und die Wahrheit, die in Christus ist, ist in uns. Und die Liebe, die in Christus ist, ist in uns. Und wir lieben uns mit der Liebe Gottes. Und daran, an der Herzenseinheit, wird die Welt erkennen, dass Gott Christus gesandt hat. Es ist doch eine Illusion zu glauben, die Welt würde beginnen zu glauben. Nur weil irgendwelche Kirchenfürsten irgendwelche Dokumente unterzeichnet haben. Das widerspricht doch jeder geistlichen Logik. Diese Dokumente interessiert kein Mensch da draußen. Über die Anerkennung der Taufe und Rechtfertigung und all diese Dinge. Einen Sünder da draußen im Rotlichtviertel, entweder die Dame oder ihr Zuhälter oder der Drogentyp an der Ecke, die interessiert nicht, was irgendwelche Kirchen für Papiere unterzeichnet haben. Wenn sie es je gehört haben im Nachhinein, haben sie es längst wieder vergessen. Das interessiert sie nicht, die Bohne. Das wird ihr Herz nicht aufmachen für das Evangelium. Aber wenn sie Menschen sehen in der Barmherzigkeit Gottes, in der Wahrheit Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann werden sie klassen, in Einklang kommen. Gibt der Himmel eine übernatürliche Bestätigung. Aber nicht die Einheit in sich selber bewirkt, dass die Welt glaubt, das ist doch Unsinn. Sondern die Einheit macht die Schleusen des Himmels auf. Und es ist eine Einheit in Ehrlichkeit, ohne Machtansprüche, ohne dass man irgendeine Kirche oder Organisation oder Netzwerk oder so etwas vertritt. Sondern wir vertreten Christus. Und mehr brauchen wir nicht. Wie es am Anfang war, wird es am Ende sein. Genauso. So wird es wieder sein. Und die Barrieren verschwinden nicht, indem wir versuchen, da irgendwie ein bisschen die Barrieren abzubauen. Die Barrieren sind überhaupt nicht da im Geist. Wenn du, egal wo dein Hintergrund ist, orthodox, katholisch oder adventistisch oder irgendetwas, wenn du Christus in seine Herrschaft anerkannt hast und sagst, Herr, hier ist mein Leben, ich will deinen Willen tun, weiter nichts. Und du triffst einen anderen Bruder von einem völlig anderen Hintergrund und er hat dieselbe Erfahrung gemacht. Ihr seid eins. Du brauchst keine Dokumente, keine Erklärungen und den ganzen Schnickschnack, den braucht man alles nicht. Das ist menschliche Erfindungen als Ersatz für das Eigentliche. Verstehst du? Und zu dieser Schlichtheit und dieser Einfachheit wird die Gemeinde wieder zurückkommen. Und das nennt die Bibel die Braut. Brennendes Herz für Jesus. Und das wird kommen, ihr Lieben. Und Gott ruft jetzt Menschen, die Brautwerber sein wollen. Die selber aus all diesen religiösen Verstrickungen sich herausholen und rufen und schneiden lassen und die auf seiner Seite sind, die bereit sind, für ihn zu stehen und für ihn ein bisschen zu leiden und die seine Schönheit anfangen zu erkennen und zu genießen. Und sie rufen nicht zu einer Kirche, sie rufen nicht zu einer Organisation, sie rufen zu Christus, sie rufen zum Herz Gottes, zum Herz Gottes. Halleluja. Und das ist, was im Moment passiert. Gott rekrutiert Brautwerber. Das sind solche, die die Schönheit Christi sehen und die bereit sind, weil sie diese Schönheit sehen, dafür alles hinzulegen. Und zu sagen, egal was es mich kostet, egal was es mir bringt, egal was die Leute sagen, ich will das Wohlgefallen Gottes über meinem Leben haben. Und die werden Brautwerber werden. Und sie werden etwas bekommen, was die anderen mit ihrer Kirchenpolitik und ihren Machtspielen und ihren Kompromissen und ausgeklügelten Plänen nicht haben können. Und jeder darf der Suche nach Wahrheit, es wird erkennen, was die haben, haben die anderen nicht. Die haben Titel und prächtige Gewänder und prächtige Dome und prächtige Gebäude und was weiß ich, was sie alles haben, aber keine Wahrheit, keine Liebe, kein Brennen. Kein hingezogen sein, keine Leidenschaft in ihren Gebeten, keine Leidenschaft in ihrer Anbetung, sondern nur müde, runtergeleierte Gebete und Chorusse. Uah, wie furchtbar. Wenn ich Gott wäre, ich würde auch in manche Gottesdienste nicht gehen. Er kommt da, wo ein Schrei ist. Jesus, komm! Komm, sei Herr! Schenk uns Herzen, die brennen, wo das gerufen wird. Da kommt er. Amen. Ihr sagt zu wenig Amen, sag's euch. Das ist euer Problem. Jetzt ist 10 und wir sollen jetzt Schluss machen. Das steht auf dem Programm. Ach, das war gar nicht so gemein. Nur die Anfangsseiten. Danke. Nee, 5 Minuten noch, 5 Minuten noch. Morgen gehen wir dann richtig ins Thema. Heute ist erstmal so der Opener, der zum Anwärmen, zum, dass du sagst, ja, das will ich. Komm, wir gehen noch schnell hinein Morgen machen wir das weiter. 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich, Paulus sagt hier zu den Korinthern, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Was für ein Satz. Er redet nicht klug und beredsam und langweilig, sondern da ist ein Brennen, eine Sehnsucht, ein Eifer, ein Ringen, ein Kämpfen. Der Eifer Gottes, den Gott selbst hat für seine Gemeinde, hat Wohnung genommen in Paulus. Wir reden hier über Mündigkeit, über Reife. Das ist Reife. Petrus sagt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Und hier sehen wir es. Der Eifer, den Gott hat, hat Wohnung genommen in einem Menschen. Und ist die treibende Kraft für seinen Dienst. Der Eifer Gottes für die Gemeinde. Der Vater hat Eifer für die Gemeinde. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Neulich war ich mit jungen Leuten, ich sage, was bedeutet keusche Jungfrau? Keine Ahnung. Irgendwie ein altes Wort. So weit sind wir jetzt. Eine keusche Jungfrau. Das Wort, wenn man das nachschlägt im Lexikon, rein, wahrhaftig, aufrichtig, lauter, unbefleckt, makellos, schuldlos, sich reinhaltend, heilig. Das bedeutet das Wort keusch. Ich lese nochmal diese Worte, die sind so schön. Rein, wahrhaftig, aufrichtig, lauter, unbefleckt, makellos, schuldlos, sich reinhaltend, heilig. Der Vater liebt seinen Sohn und er hat ihm eine makellose, reine, wahrhaftige, aufrichtige, heilige Braut versprochen. Als Lohn für seine Leiden. Der Vater hat dem Sohn eine Braut versprochen. Und deswegen hat der Vater Eifer. Man könnte, wenn man das alles auf so eine menschliche Ebene bringt, man könnte sich so ein Gespräch vorstellen zwischen Jesus und dem Vater. Und Jesus schaut runter auf die Gemeinde und sagt, Vater, hast du nicht eine andere für mich? Und der Vater sagt, mein Sohn, bleib ruhig. Was ich jetzt tun werde in den nächsten Zeiten, wird die Sache vollkommen wieder gerade biegen. Und du wirst zufriedengestellt sein. Und du wirst die Braut bekommen, die du verdienst. Bleib ganz ruhig, ich gehe runter, ich regel das. Ich werde die mit meiner Schönheit, mit meiner Güte und mit meiner Strenge überraschen. Und werde meine Ordnung und Respekt vor meinem Namen wieder aufrichten. Hast du meine Offenbarung gelesen? Da ist eine Gemeinde, die völlig drunter und drüber ist und sogar in ihrer Mitte tolerieren sie Isabel. Und Jesus sagt, er wird kommen und er wird etwas so Gewaltiges und Überraschendes und Dramatisches an Gericht tun in dieser Gemeinde, dass die umliegenden Gemeinden davon hören werden und werden wissen, dass es Gott ist, der Herzen und Nieren erforscht. Solche Dinge werden wir erleben. Einige der korrupten Leiter werden enttarnt werden. Nicht alle, irgendwer muss ja die Hure weiterführen. Aber einige schon. Sie werden enttarnt werden. Es wird herauskommen. Wie in dieser Gemeinde in Russland. Im letzten Sommer war die Fürbitteleiterin von dieser Gemeinde, war gekommen zu unserem Einsatz in Zentralasien. Tausende von Kilometern ist sie geflogen, um dabei zu sein, wo wir da in Kirgisistan gedient haben. Und sie hat in den paar Tagen so viel gesehen und so viel Anleitung bekommen, so viele Dinge verstanden und angefangen mit ihrer Gebetsgruppe zu beten. Und sie haben gebetet, komm in unsere Mitte, sende dein Licht, sende deine Wahrheit, lass das hier alles vor dir offenbar sein. Und wenige Wochen später wurden die Bücher aufgetan. Und Menschen haben gesagt, das geht nicht mehr hier mit der One-Man-Show. Wir müssen verstehen, was mit den Geldern hier passiert. Und dann wurden die Bücher aufgetan und dann hat man gesehen, der Pastor hat sich vom Zehnten ein Auto gekauft. Vom Zehnten seiner Frau ein Auto gekauft. Sein Sohn, der spielsüchtig ist, hat sich den Tresorschlüssel ausgeliehen und hat ebenfalls sich am Gemeindetresor bedient und hat das ganze Geld verspielt. Die Bücher wurden aufgetan. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Und als Folge davon, weil er nicht Buße tun wollte, haben 300 von 400 gesagt, du da lang, ich da lang. Das Gericht wird beginnen am Hause des Herrn. Und das, was groß ist vor den Menschen, was hoch ist vor den Menschen, ist Gott ein Greuel. Es ist ein Greuel für Gott. Und Gott wird kommen und sein Herz offenbaren und er wird zeigen, wie er Dinge sieht. Ihr Lieben, dramatische Dinge stehen ins Haus. Wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr. Wenn nicht dann, dann in 5 Jahren. Wenn nicht dann, dann in 10 Jahren. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Lange geht diese Sache nicht mehr. Lange geht es nicht mehr. Menschengemachte Formen von Gemeinde und von Herrschaft, von Menschen über Menschen, wo Zäune um Gemeinden gemacht werden. Ihr Lieben, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Und je mehr wir uns selber Gott nähern und anfangen zu beten, wie im Psalm, gürte dein Schwert um deine Hüfte und zieh in den Krieg für die Sache der Wahrheit, streite für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Wenn wir anfangen, das zu beten, dass es wie die Tür aufmachen und der König kommt. Malachi spricht davon. Malachi 3. Plötzlich kommt der Bote des Herrn. Wer kann sein Kommen ertragen? Und dann wird Gericht geübt. Schnelles Gericht an den Götzendienern und Zauberern. Und mit Zauberei wird es zu Ende kommen. Und es wird sich sortieren, Hure und Braut. Und jetzt sind wir an den ersten kleinen Anfängen. Gott fängt ganz unten an und sagt, wo sind Brautwerber? Wo sind die, die sagen, Gott, gib mir ein ungeteiltes Herz. Ich hab's nicht, aber ich will es haben. Ich will Liebe zur Wahrheit haben. Ich will für dich stehen, egal was passiert. Ich will nicht mehr bewegt sein von menschlichen Ideen und Meinungen. Ich will nicht aus sein auf menschliche Ehre. Ich will nicht Angst haben vor menschlicher Ablehnung oder Lügen oder Intrigen und Gerüchte. Ich will abhängig sein von dir. Gib mir ein Herz, das nur abhängig ist von dir. Wenn wir diese Dinge anfangen zu beten, fang Gott an, in unserem Herzen etwas zu arbeiten, worauf er schon so lange gewartet hat. Und ich schlage vor, wenn du schon so weit bist und wenn dich das anspricht, und du spürst, das ist das Reden Gottes für dich, dann lass uns das doch beten. Aber Vorsicht! Solche Gebete können sehr dramatisch enden. Aber nach der Dramatik kommt die Herrlichkeit. Erst müssen wir demontiert werden, erst müssen wir in den Staub, alles loslassen, das, was wir nie hatten. Wie soll ich das ausdrücken? Seine Gegenwart. Gott schenkt sich nicht Menschen mit einem geteilten Herz. Die können an ihn glauben, die können ihre frommen Werke tun, aber diese Freundschaft, diese Zuwendung, dieser Genuss seiner Gegenwart, das bekommen die, die sagen, hier bin ich, ich will dir gehören und sonst niemandem. Das ist unser Lohn. Und das ist so überreich und kostbar, obwohl es erst der Anfang ist. Aber es ist so wunderbar, dass du sagst, wenn ich nur das behalten darf, alles andere ist mir egal. Welche Wege du mich führst, wie du mich gebrauchst, was du aus mir für einen Menschen machst. Aber Gott wird uns aus der Harmlosigkeit und der geistlichen Neutralität herausführen. Es gibt keine Neutralität im Geist, Hure oder Braut. Und die Hure wird die Braut hassen und verfolgen. Und die Braut wird herrlich sein und wird Gott repräsentieren. Und die Hure rollt den Teppich aus für den Antichristen. Das ist das Endzeit-Szenario. Und wir sind jetzt am Anfang. Und jeder kann sich entscheiden. Und jeder kann beten. Herr, gib mir diese Liebe zur Wahrheit. Ich brauche Liebe zur Wahrheit. Komm, wir beten jetzt. Ich glaube, du hast was zu beten. Halleluja, Vater. Wunderbarer, wunderbarer, gütiger und strenger Vater. Oh, geheiligt werde dein Name. Wie wunderbar bist du. Vater, wir hören deinen Ruf. Wir hören deinen Schrei der Sehnsucht. Du suchst Menschen, die bereit sind, einzusteigen in das Neue. Bereit sind, auf eine Reise zu gehen, dich zu suchen, dir nahe zu sein, das Herz dir zu weihen, ein tiefes Umkrempeln in ihrem eigenen Herzen zu erleben, ein Erforschen der Motive, ein Abschneiden von Dingen, die gar nicht von dir sind. Du lädst uns ein und du bietest uns dieses kostbare Geschenk an, was uns bewahren wird vor der religiösen Verführung. Liebe zur Wahrheit. Dein Sohn hat gebetet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nirgendwo ist die Wahrheit zu finden, außer im Wort. Wir wollen dein Wort annehmen. Wir wollen Verfechter deines Wortes werden. Wir wollen solche sein, die das Wort so lieben und schätzen. Dass sie davon nicht wieder lassen können. Und dass sie aufstehen und ihren Mund aufmachen, wenn das Wort verlästert wird, verdreht wird, verbogen wird, verfälscht wird, verwässert wird, verschachert wird. Wir empfangen jetzt von dir im Glauben dieses überaus kostbare Geschenk. Liebe zur Wahrheit. Heiliger Geist, als Geist der Wahrheit, du vermittelst uns diese kostbare Gabe und wir empfangen sie. Im Glauben nehmen wir sie, wir ergreifen sie und wir sagen, wir brauchen sie jetzt, wir brauchen sie für die kommenden Tage des zunehmenden Durcheinanders, der anwachsenden Verführung, diesem humanistischen, religiösen, antichristlichen Geist, der überall an die Gemeindetüren klopft. Wir brauchen das, um zu überleben und um anderen zu helfen, zu überleben. So, wir nehmen das. Gib uns Herzen, die ungeteilt sind. Gib uns Herzen, die nichts anderes wollen, als dich zu lieben, dich zu erfreuen, dir nahe zu sein. Wunderbarer Gott, Herzen, die brennen, diese Brautgesinnung haben, ehrlich, aufrichtig, klar, gerade, makellos, schenk uns das. Oh Jesus, du verdienst eine solche Braut, alles andere ist deiner nicht würdig, alles andere ist deiner nicht würdig. Eine Braut, die noch heimliche andere Liebhaber hat, die rumhurt mit der Welt, mit der religiösen Welt, ist deiner nicht würdig. Du hast alles gegeben. Und die, die zu dir gehören, durch deine Kraft geben auch alles. So lassen wir uns berühren. Du wunderbarer Geist der Wahrheit. Lass uns ausrichten. Lass uns prägen. Und wir wollen vorbereitet sein für die Dinge, die du hast. Morgen und übermorgen und nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Aber wir schreiben uns ein in die Schar der Brautwerber. Die Brautgesinnung wird in uns leben und wir suchen Menschen, die man damit anstecken kann, die man infizieren kann. Und es geht von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Es geht durchs Land. Und die Braut bereitet sich. Öffne uns die Augen, wo wir in menschengemachten Systemen stecken, wo wir Lügen decken, wie wir falschen Diensten nachlaufen, falsche Salbungen zulassen, dass sie uns berühren und tränken, falsche Lehren. Öffne uns die Augen, dass wir dich kennenlernen, dass wir schon, wenn wir mit etwas in Berührung kommen, bevor wir es überhaupt verstehen, schon die Meldung, den Kommentar deines Heiligen Geistes in uns wahrnehmen. Und er sagt, Hände weg. Und wir werden nicht argumentieren, sondern uns führen lassen. Und von allem, was du nicht bejahst und wo nicht dein Stempel drauf ist und wo nicht dein Wesen herausschaut, werden wir uns fernhalten. Dass Bücher, CDs, Konferenzen, Gottesdienste, Gemeinschaft ist, werden uns fernhalten um deinetwillen und uns rein bewahren und uns auf eine Reise begeben, dich zu suchen und bekannt zu werden mit dir, Freundschaft zu haben mit dir, du wunderbarer Gott. Und ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden, der jetzt sein Herz geöffnet hat, der sich ausstreckt, der sagt, das muss ich haben, das will ich haben. Darum geht es mir. Das ist meine erste Priorität. Ich danke dir für jeden und ich segne jeden. Und gib du das Zeugnis in unserem Geist, wenn wir solche Entscheidungen treffen, dass wir dir wohlgefällig sind. Dass wir dir wohlgefällig sind. Halleluja. Kräftige und stärke und belebe jedes Herz. Gebrauche den Tag morgen. Komm, lass uns noch beten für morgen. Herr, komm, morgen. Lass dein Licht so klar leuchten, wenn wir vor dir stehen, dich anbeten. Dass wir raus sind aus aller Passivität, aus aller Verhaltenheit. Und wir werfen uns in deine Arme. Und wir begehren dein Reden. Und wir sehnen uns danach, dass du kommst in unsere Mitte. Und wir wollen nicht das Normale, wir wollen das Echte, das Wahre, das Himmlische. Komm du und füll du morgen den Tag und lass nicht zu, dass etwas von dem, was du vorbereitet hast, unerledigt bleiben muss, weil wir so unentschlossen sind, so halbherzig sind, so lahm sind, so geteilt sind, so abwesend sind. Schenke uns volle Aufmerksamkeit auf dich. Dass Hunger da ist, Hoffnung da ist. Wenn du kommst, wenn du redest, dein Wort hat Macht, dein Wort ist schöpferisch, dein Wort kann unsere Herzen stärken und ausrichten und prägen. Und dein Wort durch den Geist kann uns morgen etwas geben, was anhält, was bleibt und was noch wächst in den kommenden Monaten und Jahren. Herr, wir sind es müde, einfach nur zu einem Seminar zu gehen, für 3 schöne Tage zu haben. Wir wollen etwas bekommen vom Himmel, was bleibt. Wir wollen etwas haben, was mit uns geht. Wir wollen etwas haben, was uns vorwärts treibt. Und wo wir zurückschauen und sagen, seit dieser Zeit ist etwas Neues. Ist ein neuer Wind, ein neuer Alpha, ein neuer Hunger, eine neue Sehnsucht, eine neue Tiefe, eine neue Begegnung, ein neues Stehen vor Gott. Und es wird bleiben und es wird wachsen, weil du ein Gott von Wachstum bist. So hilf uns, mit Hunger an die Tür zu klopfen und sagen, Vater, tu auf, tu auf, tu auf, morgen tu den Himmel auf und gib uns etwas, was mit uns geht und bleibt und uns weiterbringt. Du bist imstande, uns stark zu machen gegen den Geist der Welt, den Geist der Schläfrigkeit, den Geist der Anpassung, den Geist der Müdigkeit, den Geist der Lähmung, den Geist der Enttäuschung. Du bist stark genug, etwas freizusetzen vom Himmel, was mit uns bleibt, was ein Motor ist in unserem Leben. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir. Und wir erwarten das. Wir sagen dir das. Tu morgen den Himmel auf und rede du. Und tu Dinge an unserem Herzen, die bleiben. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. 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 Wunderbar. Preise dir. Preise dir. Halleluja. Danke, Herr. Amen. 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 Sind aus den 5 Minuten doch jetzt 20 geworden, aber Werner, du hast mich so ermutigt, dass das mit den 22 gar nicht so gemeint ist. Ich danke dir so sehr. Seid gesegnet, kommt morgen wieder und lassen wir Gott etwas tun an uns. Wir brauchen es und er will es. Da passen wir doch gut zusammen. Nicht wahr? Wir brauchen es und er will es. Also bitte, seid gesegnet. Guten Abend.